Es ist Freitagnachmittag, hier ist Bolz und man hat, Bärbel Baas hat gesagt, die einheitsbraunen Deutschen, ein Aufschrei und doch ist er schon wieder vorüber. Die Tagesschau bezeichnet Deutsche jetzt als Nicht-Migranten und doch, da bleibt die Kritik irgendwie noch sehr leise und wir sprechen heute darüber, warum das eigentlich so ist. Wir sprechen auch über die Landesmedienanstalten, die jetzt vorschreiben wollen, was sie in Zukunft auf YouTube alles so zu sehen kriegen und als letztes natürlich noch einmal über unseren heißgeliebten Bundeskanzler, der in einer tiefen Nervenkrise steckt. So wird es jedenfalls im politischen Berlin kolportiert und dazu kommt noch eine wieder mal vernichtende Konjunkturprognose. Ich bin ein Ferien. Wir schaffen das. Ja, so mir nichts, dir nichts hat unsere glorreiche Arbeitsministerin Bärbel Baas die deutsche Bevölkerung mal als einheitsbraun bezeichnet. Aber die deutsche Bevölkerung hat das auch jetzt im Ergebnis, muss man ja sagen, einfach so hingenommen. Also das ist irgendwie, gehört das so zum guten Ton oder was passiert da eigentlich gerade?
Bärbel Baas hatte ja schon kurz zuvor fast sicher den Satz des Jahres geprägt, ja. Mit der Formulierung, niemand wandert in unsere Sozialsysteme ein. Und ich vermute, dass das Einheitsbrauen deshalb nicht zu einem echten Skandal geführt hat in den Medien, wenn man mal absieht von den sozialen Medien, weil hier ein Stück ungewollte Aufklärung getrieben wurde von Frau Baas. Nämlich Aufklärung über das, was eigentlich hinter der Massenmigration steckt. Und das hängt eben eng zusammen mit dem ersten Satz dieser wirklich fantastisch weltfremden und kontrafaktischen Behauptung, niemand würde in die Sozialsysteme einwandern. Jeder weiß, dass es genau umgekehrt ist. Fast alle wandern in die Sozialsysteme ein, über den Umweg Asyl, Migration. Ja, was steckt wirklich dahinter, hinter der Massenmigration? Und das hat eben Frau Baas unvorsichtigerweise in aller Klarheit formuliert, indem sie nämlich sagte, wir sollten nicht immer auf den Facharbeitermangel achten und schauen und uns darauf konzentrieren, wenn wir versuchen zu begründen, warum wir Massenmigration nach Deutschland gut finden. Und das sollen wir ja, wir sollen das ja gut finden. Sondern wir sollen vor allen Dingen sehen, dass diese Massenmigration Diversität schafft, Vielfalt, Buntheit schafft. Also das sei das prägende, das eigentliche Motiv. Und daraufhin sagte sie eben, wir haben das nötig, diesen, wenn Sie so wollen, Zuzug von Buntheit und von Vielfalt, weil wir Deutschen, oder sie meint wahrscheinlich nicht sich selbst, sondern die anderen Deutschen, einheitsgrau, ja, sogar einheitsbraun sind. Also Nazis, Faschisten, wenn man so will, oder Protofaschisten. Ja, warum hat das nicht zu einem Aufschrei geführt? Ich vermute deshalb, das wurde deshalb nicht skandalisiert in den öffentlich-rechtlichen Medien jedenfalls nicht, weil da jemand der Wahrheit zu nahe gekommen ist und sie zu deutlich ausgesprochen hat. Denn das galt ja bisher als Verschwörungstheorie. Ja, also wenn Sie so wollen, noch bis vor kurzem war es so, dass jeder, der gesagt hat, das sei, wie hat man das formuliert, Umvolkung oder der große Bevölkerungsaustausch oder sowas, das galt ja als Volksverhetzung. Und man musste da wirklich mit schweren Strafen rechnen, wahrscheinlich auch heute noch. Aber im Grunde hat Frau Baas genau das bestätigt, ja, dass es nicht einfach nur darum geht, die fehlenden Facharbeiter für unsere Wirtschaft zu finden und dass es auch nicht nur darum geht, Menschen, die einen Anspruch auf Asyl haben, weil sie politisch verfolgt werden, hier zu schützen, was ja nach wie vor sehr sinnvoll ist, sondern dass es primär darum geht, unsere Gesellschaft bunter zu machen. Und das kennen wir einerseits von den Grünen, ja, die, Sie kennen die berühmte Formel ja alle noch, ich glaube von Frau Göring-Eckardt, ja, die Deutschland wird sich total verändern und ich freue mich drauf. Nein, aber wir kennen es auch vor allen Dingen von der Antifa, ja, die Formeln geprägt hat wie statt des Einheitsgrau oder statt des Einheitsbraun wollen wir bunte Vielfalt. Also das ist Antifa oder reine grüne Politik Und die ist mittlerweile im Herzen der SPD oder an der Spitze der SPD gelandet.
Ich finde eigentlich auch bemerkenswerter fast noch, als dass Bärbel Baas das gesagt hat, weil man muss ja sagen, Bärbel Baas ist auch vielleicht nicht so die Riesenintellektuelle, sondern die sagt vielleicht auch einfach mal viel, wenn der Tag lang ist, ist sozusagen die absolute, das Schweigen, die Passivität auch der CDU, der Bevölkerung, der Medien, die dazu schweigen. Und das fand ich fast das Spannendere, weil diese Aussage von Bärbel Baas, die ist ja sowas von grotesk. Also die ist ja nachgerade, wie soll man sagen, unargumentierbar. Also, dass die gesamte deutsche Bevölkerung einheitlich Nationalsozialisten wäre, ist ja, was sie da sagt. Das kann ja nun wirklich auch der härteste Antifant nicht wirklich sagen. Könnte er denken, würde man denken. Aber mir scheint es so zu sein, dass gerade die Kritik oder die Aufregung über diesen Barsatz, dass da immer noch die Gesellschaft gehemmt ist und dazu zu einer Passivität sich selbst verpflichtet fühlt, weil die Gegenposition zu diesem Barsatz in Deutschland immer noch unsagbar ist.
Ja, ich meine, denkbar ist natürlich, dass hinter dem Schweigen nicht nur die Angst davor steht, dass die Wahrheit in die Öffentlichkeit kommt, sondern dass das Schweigen der Bevölkerung, soweit sie überhaupt informiert ist über diese beiden unfassbaren Sätze, dadurch vielleicht begründet ist, dass es wiederum ein Fall, ja, wie soll man sagen, deutscher Buße oder Bußbereitschaft ist. Also viele Deutsche sind ja offenbar bereit, sich diesen Schuh anzuziehen. Also zu sagen, auf uns lastet nach wie vor, und zwar auch auf uns Nachgeborenen lastet nach wie vor persönlich, diese unendlich schwere Schuld des Nationalsozialismus. Und diese Vorstellung, dass der Schoß immer noch fruchtbar ist, aus dem der Nazi kroch, dass diese Vorstellung tatsächlich noch von vielen geteilt wird. Das halte ich für denkbar. Aber trotzdem, ich bin fest davon überzeugt, dass der eigentliche Grund für das Schweigen der ist, dass jemand fast zu deutlich die Wahrheit gesagt hat. Ja. Und zwar eine Wahrheit, die absolut tabuisiert ist, eben am stärksten ist dieses Tabu eben ausgeprägt in den juristischen Konsequenzen, die es hat, wenn man derartiges in aller Deutlichkeit ausspricht. Ich hatte die beiden Vokabeln, die, glaube ich, die, inkriminiertesten schlechthin sind, ja schon genannt. Also der große Bevölkerungsaustausch vor allen Dingen oder Umvolkung. Korrigieren Sie mich, aber ich glaube, darauf steht nach wie vor Strafe.
Man müsste damit rechnen jedenfalls.
Oder man muss doch damit rechnen.
Sie sind jedenfalls tabuisiert. Also sie gelten als paar absolute Verschwörungstheorie und so weiter.
Sie gelten eben als Verschwörungstheorie. Und das ist für mich das Spannende auch daran, dass offenbar eine Verschwörungstheorie nach der anderen sich als Wahrheit erweist. Also gerade das war ja auch ein, wenn Sie so wollen, intellektuelles Tabu, jemanden zu sagen, pass auf, dass du nicht in die Nähe der Schwurbler gerätst. Ja? Und die Schwurbler sind ja die Verschwörungstheoretiker. Aber wir müssen nur zurückdenken an die Corona-Zeit und an das, was damals berichtet wurde als Wahrheit und was damals als Verschwörungstheorie galt. Ich glaube, davor hat man enorme Angst in der politisch-medialen Elite, dass allmählich die Bevölkerung spürt, ja, das, was bisher da als Verschwörungstheorie diskutiert wurde und inkriminiert wurde, das scheint offenbar doch zumindest ein Stück Wahrheit zu sein, vielleicht sogar mehr als nur ein Stück Wahrheit. Und deshalb das Schweigen, ja, also auch das Schweigen soll offensichtlich tabuisieren, rührt das Thema lieber nicht nochmal an. Also Frau Baas hat mit diesen beiden Sensationssätzen wirklich an ein Betriebsgeheimnis der neuen Bundesrepublik gerührt.
Es ist ja wirklich die Frage, was eigentlich hinter dieser Massenmigration steckt. Und das ist ja gar nicht so leicht zu sagen, weil es sich immer verschiedene Argumentations- und Verteidigungsmuster kombinieren, die aber eigentlich überhaupt keinen inneren Sinn haben. Also natürlich würden jetzt Linke sagen, nein, das ist ja gar nicht so, dass die überproportional kriminell sind oder dass der Islam problematisch ist oder es ist ja auch gar nicht so, dass die alle gar nicht arbeiten. Aber wenn jetzt wirklich jemand begründen müsste, warum haben wir eigentlich diese Grenzöffnung gemacht und so weiter, dann ist das ja immer so eine Mischung aus, ja, damals konnte man ja gar nicht anders handeln unter Angela Merkel, irgendwie brauchen wir auch die Fachkräfte. Gleichzeitig sind die ja hier wegen Asyl, also gar nicht aus Fachkräfteauswahlgründen. Und es bleibt ja im Endeffekt, dass diese Massenmigration ein zufälliger Vorgang in gewisser Hinsicht ist, weil wir ja überhaupt nicht auswählen, wer da kommt. Also es kommt eine wirklich, muss man so sagen, irgendwie diejenigen, die es halt schaffen, die es können, die es sich leisten können, kommen hierher. Und es sind weder die Verfolgtesten noch diejenigen, die die deutsche Wirtschaft nun am besten tun würden. Das ist ja auch klar. Und trotzdem ist ja die Frage, wie kommt es eigentlich dazu? Das ist ja ein wirklich spannender Prozess. Und was steckt da dahinter? Das ist ja die Frage, die sie damit wirklich aufwirft. Und da fällt ihr, und das finde ich eben so das Bezeichnen, da fällt ihr gar nichts anderes ein, weil sie in diesem Moment eigentlich so von Ressentiment getrieben ist. Gar nichts mehr ein, was wirklich ein Argument ist oder eine Forderung ist, sondern sie verfällt in so einen rein Ressentiment getriebenen, dummen Satz einfach, ja.
Ich denke, man muss unterscheiden zwischen dem Versuch der Argumentation à la Angela Merkel, wie Sie es gerade geschildert haben, Massenmigration ist ein Schicksal, aus schon humanitären Gründen können wir die Grenzen nicht schließen. Das war ja auch ein Satz von Frau Merkel, man kann die Grenzen nicht schließen. Wir wollen auch, wie soll man sagen, der Welt ein Vorbild sein. Wir wollen zeigen, dass wir auch die Weltmeister im Guten sein können und nicht nur die Weltmeister im Bösen. Also das war Angela Merkels Argumentation, wenn man das Argumentation nennen will. Aber es gibt ja auch eine ganz andere, die allerdings nicht so offen entwickelt wird, obwohl man sie nachlesen kann. Auch das ist alles niedergelegt und ausgesprochen, nämlich wir wollen Massenmigration, also auf europäischer Ebene in der gesamten westlichen Welt. Also es gibt eine Menge von Leuten, die das zum Prinzip erheben, Massenmigration, um zum einen die Leute, die hier länger schon leben, ein bisschen zu durchmischen. Das waren Formulierungen, die die Grünen schon vor Jahrzehnten hatten. Ich glaube, Joschka Fischer selbst hat eine der prägnantesten Sätze geprägt. Also vor allem wir die Deutschen, wir brauchen das, die Durchmischung der Bevölkerung. Ja, lasst uns mit den Deutschen nicht allein. Das war ein Satz an die Ausländer, an die Migranten gesprochen. Also diese Tendenz ist, glaube ich, mindestens so stark wie die humanitaristische Tendenz zu sagen, diese armen Leute, wir wollen ihnen helfen. Nur noch ein schlicht, wenn Sie so wollen, Sprachhinweis zu diesem Problem. Ich kann mich noch gut erinnern, dass wir in der Schule gelernt haben, dass in den Gesetzen immer vom deutschen Volk die Rede ist. Dann gab es mal eine spektakuläre Auseinandersetzung angesichts des Reichstags, ob da nach wie vor stehen sollte dem deutschen Volke. Ja. Und es gab intensivste Bestrebungen, stattdessen von Bevölkerung zu sprechen, was man de facto dann auch weiterhin gemacht hat, obwohl in den Gesetzestexten immer noch vom deutschen Volk die Rede ist. Dann kam die geniale Frau Merkel, die sagte ja, die Leute, die schon länger hier leben, und neuerdings habe ich in der Tagesschau gehört, wir sind die Nicht-Migranten. Ja, ja, das ist eine eindeutige Tendenz.
Der deutschen Bevölkerung steht ja jetzt so als groß im Garten im Bundestag, haben sie ja dazu geschrieben, als Kompromiss sozusagen.
Ja, genau, richtig, ja.
Ja, genau. Und das finde ich aber ist der Punkt. Also ich würde nämlich gar nicht sagen, also diese humanitäre Perspektive oder was auch immer, mir erscheint es zumindest so von Angela Merkel und breiten Teilen der Bevölkerung doch als so ein, etwas unheimlich Passives, als etwas eben, was man gar nicht wirklich argumentieren könnte, warum brauchen wir das jetzt, warum wollen wir das jetzt, abgesehen natürlich von diesen Kreisen der Grünen, das jetzt sozusagen so ideologisch auch sehen. Es ist etwas Passives und ich habe das Gefühl, es hängt doch damit zusammen, dass es für wirklich breite Teile in Deutschland nicht mehr möglich ist, die Gegenposition zu erheben, die ja nötig wäre, um diese Massenmigration zu verhindern. Und das wäre ja im Prinzip den Satz zu sagen, das ist das Land der Deutschen. Ja, also das ist unser Land, unsere Grenze. Wir haben ein gerechtfertigtes quasi ja Eigentumsrecht über dieses Land und bestimmen über dieses Land, wie wir das möchten. Und dieser Satz, dieser Gedankengang, der ist so weit erodiert, dass er nicht mehr wirklich aufrechterhalten werden kann politisch und dass man dann so dazu hin verfällt zu sagen, naja gut, warum hat er in der Afrika denn nicht auch das Recht hier zu leben? Wieso habe ich denn mehr Recht hier zu leben und so? Und dann Schlafe wandelt man da sozusagen so hinein und sagt, naja, ich kann ja jetzt nicht gar nichts machen, warum, und jetzt an die schlechten Bilder und so ist ja immer das Berühmte. Ich finde, das ist sozusagen die, also weite Teile der deutschen Bevölkerung fühlen sich so gefesselt durch diesen Bann, wenn man so will. Und das sieht man jetzt auch wieder, ja, über Baas wird ja auch in der CDU und so weiter geschwiegen. Weil dieser Satz allein mal zu sagen, nein, Frau Baas, wir wollen dieses Land so erhalten, wie es ist. Wir finden das gut. Wir finden die deutsche Bevölkerung gut. Wir finden nicht, dass die deutsche Bevölkerung anders sein müsste. Das, weil es ja eigentlich Binsen sind, das ist politisch nicht mehr sagbar.
Das ist richtig. Und diese Schwäche oder diese Unfähigkeit, für sich selbst einzustehen, hat eben auch extreme Formen mittlerweile angenommen bei vielen, vielen Deutschen, die sich eine Art Selbsthass hineingesteigert haben und dann mehr oder minder konsequent auch Politiker wählen, die Deutschen hassen. Ja, denn das passiert offensichtlich in ausreichend großer Zahl, wenn man sich die Wahlergebnisse anguckt. Denn man könnte ja bei den katastrophalen Werten etwa für die CDU und die SPD fragen, wieso sind sie nicht noch viel tiefer im Keller? Ja, warum werden sind nicht viel schärfer abgestraft, als das bisher schon geschieht. Ja, und das liegt sicher daran, dass eben sehr, sehr viele diese Selbstgeißelung oder diese Selbstbestrafung willig mitmachen und da dann Formeln gerne übernehmen, wie etwa kein Mensch ist illegal. Ja, also wenn man darauf hinweist, es kommen immer mehr Illegale, sei es in Amerika aus Mexiko über die Grenze, sei es aus Osteuropa und vor allen Dingen natürlich aus Afrika oder aus dem Nahen Osten, dann sagen die Leute, ja wieso, das sind doch Menschen wie du und ich und alles andere ist Rassismus. Ja, also ethnischer Rassismus, ja, wenn sie sagen, aha, die wahren Deutschen, oder wie hat man auch gerne jetzt gesagt in den letzten Jahren, die Bio-Deutschen, ja, die darauf bestehen, dass es einen Unterschied macht zu den Leuten, die einfach mal da sind. Auch ein Merkel-Satz, nun sind sie eben mal da. Und alle, die eben mal da sind, gehören zur deutschen Bevölkerung. Das ist, glaube ich, die gegenwärtige Politik. Ja, und die Angst davor, als Rassist zu gelten oder als Nationalist. Mittlerweile haben die Leute auch schon Angst davor, patriotisch gescholten zu werden. Ich glaube, das hält sehr, sehr viele Leute in Schach. Ja, das ist etwas, was sie dann vielleicht auch verklären, indem sie sagen, ja, wir wollen gute Europäer sein. Und das gehört mit zur deutschen Geschichte natürlich, darin sind wir auch wieder Avantgarde, dass wir sagen, wir wollen uns als Deutsche eigentlich auflösen. Und zwar in Europa. Ja, wir wollen gar keine Deutschen mehr sein, sondern wir wollen Europäer sein. Und ich glaube, das ist ein Satz, den jetzt auch wieder unser Bundeskanzler formuliert hat, der gesagt hat, wir sind eigentlich die wahren Patrioten, weil wir an Europa glauben. Ja, also nur noch ein in Europa aufgehobenes Deutschland ist wahrhaft patriotisch. Man kann diese Dinge so balancieren und offenbar fallen nach wie vor unendlich viele Leute drauf hinein. Aber ich denke, vor allen Dingen groß ist die Angst vor den Labels. Ja, also du bist ein Rassist oder du hast eine ethnische Vorstellung von Deutschsein oder was auch immer. Ja, und das hält die Leute in Schach oder macht sie zumindest wortlos.
Ja, und ich würde sagen, dieses mit dem Buße, die Verpflichtung zur Buße, das ist ja so auf so vielen politischen Ebenen in die Bevölkerung gebracht worden. Das ist ja nicht nur bei der Migration, wo wir ja sagen, naja, wir sind ja schuld, dass es dem globalen Süden so schlecht geht. Das ist ja das immer dahinterstehende Argument. Ja, wir, der Kapitalismus, der hat ja Afrika, die Kolonialisierung hat Afrika ausgebeutet. Jetzt kommt ja hinzu, der Klimawandel. Also der Klimawandel ist ja auch ein Instrument, mit dem wir die Wasserknappheit im globalen Süden. Und also man könnte jetzt immer so weitergehen. Und es kommt ja immer dabei heraus, dass wir in einer so weit verstrickten, abstrakten Grund- und Urschuld gefangen sind, dass wir diese Menschen eigentlich aufnehmen müssen, weil wir uns ja so schämen müssen eigentlich dafür, hier überhaupt so in Sicherheit und Frieden und Wohlstand zu leben, während es denen so schlecht geht. Und ich finde, das ist eben auch so diese Passivität oder so, das ist schon, ich finde das schon auch interessant, weil, wie Sie ja richtig gesagt haben, die Argumente, die dann vorgebracht werden, zumindest so in der breiteren Öffentlichkeit, sind ja nur noch sowas wie, man kann die deutsche Grenze nicht schützen, das Europarecht verbietet uns dieses und jenes, wir können nicht abschieben, das geht nicht, weil nach Syrien darf man nicht abschieben. Mhm. Also alle Argumente in der Migrationspolitik sind ja nur noch so ein, ja, es geht irgendwie nicht. Mhm. Und das ist ja so eine Verstrickung, finde ich, wo dann diese Mehrheiten der deutschen Bevölkerung, die ja eine andere Migrationspolitik wollen, so niedergehalten werden, weil man den Punkt herauszögern möchte eigentlich oder den Preis sozusagen treiben möchte, mit welcher Energie und wie energisch die Bevölkerung sagen müsste, sozusagen verdammt nochmal, wir entscheiden darüber, wer in dieses Land kommt, wir sind souverän über unsere Grenze. Mhm. Und man weiß irgendwie, habe ich das Gefühl, dass dieses klare Bekenntnis, das ist in Deutschland so schwer möglich, dass man versucht eben durch diese Verstrickungen und durch diese Unmöglichkeiten und Kompliziertheiten das so runter zu dimmen, sodass im Endeffekt eben doch nichts passiert, obwohl wir ja jetzt zum x-ten Mal immer wieder Mehrheiten und auch schon Regierungen haben, die sich dem ja verpflichtet fühlen. Schon Olaf Scholz hat ja gesagt, er macht das jetzt, aber er macht es eben doch nicht.
Das könnte eine Erklärung dafür sein, warum es so wenig Widerstand gibt gegen den Baas-Satz. Ja. Der Baas-Satz, der lässt sich ja übersetzen in einen noch deutlicheren Klartext, nämlich die Massenmigration rettet Deutschland vor dem Faschismus. Ja, so könnte man es in einfachen Worten formulieren. Das ist mehr oder minder die Ideologie, die hinter dieser Politik steckt. Dass das ertragen wird, also dass diese Unverschämtheit ertragen wird, könnte man gerade dadurch begründen, wie Sie das gerade hier entwickelt haben. Und das ist letztlich dann doch immer wieder die Falle des Humanitarismus. Ja, also dass man sagt, wer könnte denn so unmenschlich sein, diese leidenden Menschen nicht aufzunehmen oder was auch immer. Und eben dahinter diese große Vorstellung unserer westlichen Kulturschuld, die wir in irgendeiner Weise kompensieren müssen. Und wenn die Berechnungen beispielsweise der Afrikaner, die vor ein paar Jahren angestellt wurden, ihr müsst 770 Milliarden Dollar bezahlen oder so irgendetwas, um diese Schuld des Kolonialismus abzutragen, dann könnte dann ähnliche Summen wahrscheinlich kalkulieren für den Faschismus oder was auch immer, für den Rassismus. Wenn diese Kalküle eben in ihrer Absurdität nicht mehr weitergeführt werden können, dann muss das eben zu einer Pauschallösung führen. Im Grunde muss der Westen selbst abgewickelt werden. Ja. Ja, der Westen soll spüren, dass er am Ende ist, dass seine Zeit vorbei ist und dass eine neue Entwicklung beginnt mit anderen Mächten und anderen Kräften, die vollkommen zu Recht jetzt ihre Vorrangstellung markieren. Und ja, das passt sehr gut auch zu vielen geschichtsphilosophischen Überlegungen der letzten Jahre und Jahrzehnte, die alle davon ausgegangen sind, der Westen ist am Ende, wenn Sie so wollen, Untergang des Abendlandes. Und ja, immer mehr Leute teilen diese, fast masochistisch, diese Selbsteinschätzung. Und es fehlt der Mut, zu sagen, alles Quatsch, wir sind stärker denn je, wir haben die großartigsten Potenziale nach wie vor. Das Einzige, was uns im Wege steht, ist unser Bußritual. Ja. Ja? Und es fehlt leider Gottes bei den meisten dieser Mut, vor allen Dingen bei den Leuten, die an den Schaltern der Macht sind. Aber diese Diagnose, der Westen ist am Ende, zu Recht, und es ist die gerechte Strafe der Weltgeschichte, dass er untergeht, dagegen zu halten, darauf käme es eigentlich an.
Ja, das ist, glaube ich, immer wichtig zu sagen, es ist auch wirklich ein gesamtwestliches Phänomen, dieser deutsche spezifische Erinnerungskultur, Hintergrund, der dann immer mal vorgebracht wird, Argumenten, der setzt sich da zwar drauf, aber es werden ja immer, finde ich, es werden ja 1000 Argumente gefunden für die vermeintliche Schuld des Westens. Die besteht mal im Kolonialismus, mal aber auch eben im Klimawandel oder noch in irgendwas, ja, Hexerei oder so. Es ist ja, die Ursache sozusagen liegt ja nicht in diesen vermeintlichen Ereignissen, sondern es ist ja ein Wille zur Schuld. Also man sucht ja den Anlass nur dafür.
Ja, ganz genau. Wille zur Schuld ist eine gute Formulierung. Es gehört natürlich auch zur Wahrheit, dass der Westen das von langer Hand selbst vorangetrieben hat, dieses Narrativ, der Westen ist am Ende, ja. Nämlich als Form seiner Selbstkritik. Es ist nicht so, dass diese Argumente, die heute die Weltdiskussion bestimmen, aus anderen Ecken der Welt kommen würden, aus Afrika, aus Asien, wo auch immer. Ganz und gar nicht. Sie kommen aus dem Westen selbst. Der Westen hat das immer als Stolz, als seine als seine einzigartige Qualität herausgearbeitet, selbstkritisch zu sein. Es gibt keine andere Kultur auf der Welt, die so selbstkritisch ist wie der Westen, und zwar seit Jahrhunderten schon. Wenn Sie so wollen, die gesamte Geschichte der Neuzeit ist auch eine Selbstkritik des Westens. Und gerade die Selbstkritik hat immer wieder zu Innovationen und immer wieder zu grandiosen evolutionären Entwicklungen geführt. Aber diese Selbstkritik ist umgeschlagen, es ist pervertiert worden, nämlich zur Selbstgeißelung. Und in diesem Stadium sind wir jetzt in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Und es gibt eben niemanden, der hier die Notbremse ziehen würde, mit Ausnahme von Trump übrigens. Trump ist der einzige der großen führenden Politiker im Westen, der sagen würde, das ist alles Quatsch, genauso formuliert er es auf seine brutale Art, das ist alles Unsinn, diese ganze Dekadenzphilosophie des Westens ist völliger Quatsch. Wir sind besser denn je, wir machen nicht nur Amerika groß, sondern der Westen selbst ist groß. Aber das traut sich sonst niemand. Ja.
Ja, vielleicht als letztes noch dazu, in diesem Barsatz, finde ich auch noch spannend, steckt ja auch dieses Wort Vielfalt, über das ja immer geredet wird. Und das ist ja auch wirklich, sagen, ein fast schon gesellschaftlich absolut vorherrschendes Bild, dass man sagt, naja, auch so, je vielfältiger, desto besser. Also es gibt auf der ganzen Welt, so wird das ja dann immer argumentiert, ne, überall ja leckeres Essen und wir suchen uns das beste Essen der ganzen Welt und dann haben wir doch die beste aller möglichen Welten. Also die Befruchtung und Bereicherung verschiedener Kulturen, die zusammenkommen, die würden das immer besser machen. Das ist ja, würde ich sagen, das absolut vorherrschende Bild eigentlich.
Dazu gibt es eine tolle Metaphorik aus Amerika, die ja diese Problematik als erste durchleben mussten und bis zum heutigen Tag durchleben. Die erste große Metapher für den Umgang mit Migranten war der Melting Pot. Ja, also man kommt nach Amerika und in Amerika werden alle, wenn sie so wollen, zusammengeschweißt zu einer Nation. Sie kommen aus allen Ecken der Welt, aber sie werden dort zusammengeschweißt. E pluribus unum hieß es, glaube ich, dort und steht, glaube ich, auch noch auf den Dollarscheinen drauf. Also aus vielem wird eines. Und man hat dann gemerkt, oh, das passt nicht so richtig in die antikolonialistische Politik. Dann hat man die Metapher gewechselt und hat gesagt, ja, nee, das ist eigentlich nur eine Tomatensuppe Amerika. Und da werden so kleine Elemente reingegeben, so kleine Gewürzstückchen, spicy, ja, wird die Tomatensuppe durch das, was da so hineingeworfen wird, an kleinen Leckereien zusetzen. Klang auch noch ganz gut, aber auch das war dann nicht vielfältig genug. Es war nicht pluralistisch genug, nicht bunt genug. Und heute ist die herrschende Metapher für Integration Salad Bowl. Also man schmeißt einfach wirklich unverbunden miteinander irgendwas hinein. Ja, das heißt im Grunde, man gibt es auf zu integrieren. Ja, man gibt es schlicht auf zu integrieren. Man schämt sich ja auch, wenn man fordert Assimilation. Ja, wer würde sich das noch trauen, Ausländer, die zu uns kommen und die bei uns leben wollen, zu sagen, ihr müsst euch assimilieren. Meines Erachtens die einzig vernünftige Erwartung, die man haben kann, wenn da ein Volk weiterhin existieren soll, dann sind sie auch herzlich willkommen. Ja, wer bereit ist, sich zu assimilieren, ist herzlich willkommen und hilft uns wirklich. Aber genau das traut man sich ja gar nicht mehr. Ja, Salad Bowl muss es sein, es muss die Salatschüssel sein, es muss tatsächlich die Buntheit des Unverbundenen sein. Und so kann keine Gesellschaft funktionieren.
Kommen wir zu unserem zweiten Thema. Die Landesmedienanstalten, also eine ganz besonders interessante Institution von sich aus schon in Deutschland, ziemlich absurd eigentlich, eine staatliche Medienaufsicht, nichts anderes. Und das hat jetzt unsere Recherche in dieser Woche gezeigt, die ja auch ein bisschen für Wellen gesorgt hat, dass nämlich die Landesmedienanstalten vorhaben, über sogenannte Public-Value-Medien, die dann festgelegt werden sollen, festzulegen, welche Inhalte vielleicht zuvorderst angezeigt werden Ihnen bei YouTube. Und das sind dann nicht mehr die Medien, die Sie vielleicht an sich am meisten oder am liebsten sehen würden oder statistisch betrachtet am häufigsten schauen, so arbeitet der Algorithmus, sondern es sind Public-Value-Inhalte. Und nach aktuellen Public-Value-Listen wäre dann ganz vorne natürlich ARD und ZDF.
Ja. Ja, das ist wirklich unglaublich. Im Grunde ist das ein Orwellsches Wahrheitsministerium. Ja, also Leute maßen sich an, unterschiedliche Quellen, unterschiedliche Medien zu beurteilen nach Wahrheitsnähe. Wo man sich ja ganz schlicht fragen darf, wer entscheidet? Ja, wer ist das eigentlich? Ja, es sind diese Anstalten. Nee. Es ist die Elite schlechthin, ja, offensichtlich, die einen privilegierten Zugang zur Wahrheit hat und dann einen Maßstab hat für das, was ist Information und was ist Desinformation, was ist News und was ist Fake News, was ist wahr und was ist Manipulation. Also sehr viel grotesker geht's nicht mehr. Das ist genauso, wie Orwell das geschildert hat. Und im Grunde ist es deshalb interessant, weil hier der Wahrheitsbegriff plötzlich auftaucht in der Welt der Medien. Das war eigentlich in den letzten Jahrzehnten eher unbekannt, sondern man hat sich begnügt mit Information und man hat dem Zuschauer, dem Hörer, dem Leser es selbst überlassen, sich aus verschiedenen Informationsquellen ein Bild von der Welt zu machen. Aber offensichtlich gibt es jetzt zu viele unabhängige Informationsquellen. Deshalb ist das Bild, das sich der Leser, der Zuhörer oder der Zuschauer macht von der Welt, nicht mehr einheitlich genug, nämlich einheitlich im Sinne der politisch-medialen Elite. Und jetzt will man da nachsteuern oder das Ganze wirklich zentral steuern. Ja, grotesk. Und ich vermute, dass unsere Rechtsmittel, die wir haben nach wie vor und die Institutionen des Rechts noch nicht so weit, wie soll man sagen, politisiert ist, dass sie das durchgehen lassen. Also das kann ich mir schlechterdings nicht vorstellen, denn das läuft ja letztlich darauf hinaus, dass man Einfluss auf die Algorithmen nehmen will, mit denen Informationen ausgewählt werden oder ihnen Prioritäten zugeteilt werden. Und dass man vor allen Dingen, Sie haben das, glaube ich, schon in aller Deutlichkeit gerade formuliert, dass man nicht mehr will, dass die Relevanz, die ein Thema oder ein Wissensitem für das Publikum hat, auch Bedeutung hat für die allgemeine Relevanz, ja, sondern man will da ein anderes Kriterium einführen, wahrscheinlich im Sinne von Volkspädagogik, ja, was ist gut für das Volk, welche Informationen sind gut für den Bürger und für den Wähler, wovor muss man ihn schützen vor allen Dingen, also man will ja eben nicht nur die Kinder schützen, sondern man will auch die Erwachsenen schützen.
Ja. Nein, ich finde das auch das Interessante daran ist ja gar nicht unbedingt die konkrete Forderung, also die ist natürlich auch wirklich wahnsinnig und was dann da konkret kommt, sondern ist mit welcher Gleichgültigkeit das einfach mal so akzeptiert wird, dass es jetzt staatliche Behörden gibt, die überhaupt über so etwas entscheiden könnten und dürften, welche Medien jetzt von Public Value sind oder von öffentlichem Mehrwert und welche eben nicht und welche besser und schlechter und gut und nicht gut sind. So. Und man muss ja manchmal auch mal festhalten, ne? Die Existenz dieser Landesmedienanstalten ist ja schon sowas von grotesk, weil das sind ja ursprünglich mal Instanzen gewesen, um den privaten Rundfunk zu reglementieren. Als es wenige Kanäle gab, kann man dafür mit viel Fantasie sagen, okay, da muss jetzt irgendwie noch festgelegt werden, dass da noch eine Nachrichtensendung kommt und so. Okay. Jetzt haben aber einfach in den vergangenen Jahren die Landesmedienanstalten ihren Kompetenzbereich auf das gesamte Internet ausgeweitet. Also in einer Welt, wo es überhaupt keine begrenzten Kanäle mehr gibt, wo faktisch ja nichts anderes passiert, als dass Presse im Digitalraum stattfindet und die Presse ist ja eigentlich absolut zensurfrei nach dem Grundgesetz, wurde jetzt eigentlich eingeführt, dass die Presse, sobald sie übers Internet erscheint, der, ja, und das muss man wirklich sagen, willkürlichen Zensur im Endeffekt, dieser Anstalten, das ist ja kein Gericht, sondern der willkürlichen Zensur dieser Anstalten unterliegt. Und dann wird gesagt, dann kommt noch ganz klug gesagt, die Landesmedienanstalten sind staatsfern. Also sind Anstalten, die werden von staatlich eingetriebenen Geldern finanziert. Sie werden von den, sie werden besetzt, ihre Kommissionen werden besetzt von den Landesparlamenten und so weiter. Und ihre Macht wird staatlich durchgesetzt, aber sie sind staatsfern.
Ja. Genau wie ARD und ZDF.
Ja. Aber es ist wirklich, also, und das akzeptiert, das heißt, da gibt es überhaupt kein Störgefühl, dass man sagt, das kann doch nicht sein, dass wir jetzt hier plötzlich, wir haben ja faktisch jetzt eine Presseaufsicht in Deutschland, einfach mal so durch die Hintertür eingeführt, aber findet jetzt wenig Aufschrei irgendwie.
Ja, ich glaube, es ist ähnlich wie bei unserem ersten Thema auch eine Frage der Informiertheit, sich klarzumachen, welchen Background das Ganze hat. Wir tun es ja jetzt beide im Moment und alle, die jetzt zuhören oder sehen, die lernen es spätestens jetzt, wenn sie es nicht schon längst wussten. Aber in der Tat geht es einfach nur um Zensur. Und das, was unsere Landesmedienanstalten da veranstalten, liegt ja ganz auf der Linie der EU. Die EU will ja dasselbe und tut es längst auch. Also Zensur des Internets, Zensur der sozialen Medien. Und ich will mal versuchen, es positiv zu sehen oder optimistisch zu sehen. Es zeigt, wie riesengroß die Angst des politisch-medialen Establishments ist vor den sozialen Medien. Das ist der einzige, wenn Sie es wollen, Machtfaktor, vor dem Sie ernsthaft Angst haben. Also in Ihrer hegemonialen Vorstellung, wir nehmen die Bürger an der Hand, egal was sie wählen, wir bestimmen die Politik, die Europapolitik, wenn es irgend geht, sogar die Weltpolitik. Und egal, was die Bürger dazu sagen, was sie dazu meinen und wie sie ihren Kreuz auf den Stimmzettel machen. Wir prägen das alles von oben. Und die einzige Macht, die dem widersteht, sind die sozialen Medien, ja, die wirklich dagegenhalten. Und deshalb müssen die bekämpft werden. Also man kann das auch optimistisch interpretieren, dass hier versucht wird, mit allen Mitteln der Zensur des undemokratischen Verhaltens, ich würde sogar sagen des grundgesetzwidrigen Verhaltens, diese Schlacht, diese gigantische Schlacht gegen die sozialen Medien doch noch zu gewinnen. Ich sehe allerdings da überhaupt keine Möglichkeiten, dass das wirklich funktioniert. Im Gegenteil, das wird wieder diesen Barbara Streisand-Effekt haben. Gerade indem man versucht, ein Silencing über die neuen Medien zu bringen, wird das Interesse an ihnen immer größer werden. Das beobachten wir ja überall. Überall, wo Tabus ausgesprochen werden oder wo man verhindert, passiert genau das Umgekehrte. Also das lässt mich eher optimistisch in diese Entwicklung schauen. Je dümmer die Zensur gestaltet wird, und sehr viel dümmer geht's gar nicht, umso größer ist die Lust, auszubrechen. Und insofern kann ich mir nicht vorstellen, dass das eine Zukunft haben wird. Irgendwann wird man einsehen, dass das, sei es auch aus technischen Mitteln, gar nicht geht. Letztlich werden es die Amerikaner verhindern. X wird es verhindern.
Ja, ich meine, das muss man vielleicht nochmal unterstreichen. Diese Macht auch der Algorithmen, das ist ja auch so eine elende Debatte, die Algorithmen. Aber es ist ja wirklich so, dass dass ja eine unglaubliche Verschiebung ist. Also die Frage, welche Medien werden jetzt gesehen und welche Medien haben welche Reichweite, was früher hochgradig natürlich an irgendwelcher technischen Infrastruktur im Endeffekt hing, an auch natürlich der Kapitalkraft, die dann bestimmte Verbreitungskanäle, Frequenzen, was auch immer, Auflagen möglich gemacht hat. Und heutzutage machen es nur noch diese Algorithmen, die ja im Endeffekt vereinfacht gesagt messen, was Menschen gerne sehen wollen oder voraussagen vielleicht, was Menschen am liebsten sehen. Und diese Sendung hier, kann man ja ganz klar sagen, wird im Wesentlichen deswegen geguckt oder nicht geguckt, anhand der Frage, ob die Menschen hier lange zugucken, ob sie draufklicken, wenn man es ihnen anzeigt. So, das ist der Algorithmus. Und das heißt, die Algorithmen sind natürlich tatsächlich von ungeheurer Macht. Also, und deswegen ist natürlich die Frage der Algorithmusregulation in der Tat politisch von gigantischer Bedeutung auf jeden Fall.
Ich würde sagen, Algorithmen, die bestimmte Medien prägen in ihrer Entwicklung, in ihrer Evolution, sind so lange nicht problematisch, solange es eine Vielzahl dieser Medien gibt. Ich selber bin schon seit Jahrzehnten der Überzeugung, dass es im Bereich von Öffentlichkeit sinnlos ist, nach Wahrheit Ausschau zu halten, sondern an die Stelle von Wahrheit muss treten die Konkurrenz der Informationsquellen oder die Konkurrenz der Medien. Und je breiter gefächert diese Konkurrenz ist, umso besser ist es für jeden Kunden, für jeden Bürger, für jeden User. Also ein Medium der Wahrheit zu entwickeln, das kann dann nur die Wahnvorstellung einer despotischen Regierung sein. Aber ich würde in diesem Zusammenhang gerne nochmal auf diesen Ausdruck selbst zu sprechen kommen, Public Value,
ja,
also öffentlicher Wert, oder wie soll man das anders übersetzen? Und das bedeutet ja, der Staat maßt sich an, für die Öffentlichkeit zu sprechen. Und jeder, der sich ein bisschen interessiert für die Geschichte der Moderne, weiß, dass die Öffentlichkeit ja ein Gegenfaktor war zur Regierung. Ja, also man hat die Öffentlichkeit als kritische Instanz, die bürgerliche Öffentlichkeit als kritische Instanz gegen die Regierung gestellt. Und die Emanzipation der bürgerlichen Öffentlichkeit war das entscheidende Ereignis für die Entwicklung der Medienlandschaft, wie wir sie im Westen kennen, und damit auch der Pressefreiheit und der Meinungsfreiheit. Es gibt also gar nichts Absurderes als eine Regierungsvorgabe, um Öffentlichkeit von oben zu prägen. Beziehungsweise das ist reine Despotie, ja, oder schlichte Manipulation. Und deshalb meine Erinnerung an Orwells Wahrheitsministerium. Ja, das ist so, wie dort der Begriff der Wahrheit gewissermaßen von oben despotisch vorgegeben wird. So wird jetzt versucht, von Regierungsseite den Begriff der Öffentlichkeit zu okkupieren. Ja, zu sagen, wir bestimmen, was öffentlich wird oder was öffentlich ist oder was wertvoll ist für und in der Öffentlichkeit. Also eine vollständige Perversion des bürgerlich-demokratischen Verhältnisses von Regierung und Öffentlichkeit.
Kommen wir zu unserem dritten Thema. Die CDU schwankt ja jetzt immer weiter. Für Friedrich Merz sagt man jetzt, er hätte jetzt erstmals eine mit Teleprompter vorgetragene Rede gehalten, weil man ihm offenbar nicht mehr zutraut, so frei zu sprechen. Gleichzeitig gibt es jetzt dieses Gerücht vom Kanzlerwechsel mit Hendrik Wüst.
Dass dieses Gerücht auftaucht, ist natürlich nicht besonders überraschend, weil man ja bei der CDU auch ein gewisses Bedürfnis nach Selbsterhaltung unterstellen darf. Also, dass sie so mit fliegenden Fahnen in den Untergang geht, also in den Untergang der niedergehenden Wählerstimmen, kann man ja nicht annehmen. Also der Widerstand gegen Merz innerhalb der CDU selbst ist wohl seit vielen, vielen Monaten schon sehr, sehr groß. Und die Enttäuschung über Merz ist ja nicht nur in der Bevölkerung riesengroß, sondern eben auch in der Partei selbst. Also insofern ist es nicht besonders überraschend, dass man darüber nachdenkt, ob mit einem anderen CDU-Kanzler die Geschichte besser laufen würde. Ja, aber wer käme in Frage? Und da sind wir relativ schnell bei Wüst, denn ich denke, die beiden bestimmenden Kräfte innerhalb der CDU sind schon vor der Bundestagswahl gewesen, Merz und Günther. Ich kann es mir nur so vorstellen, dass Merz zum Kanzlerkandidaten der CDU werden durfte, weil er sich im Vorhinein mit Günther und vor allen Dingen mit Wüst, dem Chef der größten CDU-Landesgruppe, abgesprochen hat und vereinbart hat und wo offenbar auch vereinbart hat, diesen linksgrünen Kurs doch zu fahren, den er vorher ja eigentlich beenden wollte. Es gibt also, denke ich, eine große Gruppierung innerhalb der CDU, die eigentlich schwarz-grün möchte. Und vor allen Dingen seit die SPD immer katastrophischere Präsentationen bringt, ist, glaube ich, das eine letzte Hoffnung vieler CDUler zu sagen, das wäre eigentlich die Koalition der Zukunft. Das greift ja zurück bis auf schwarz-grüne Absprachen schon zur Bonner Zeit. Also schon damals gab es diese Idee Schwarz-Grün. Und das hat sich durchgehalten bis zum heutigen Tag. Günther ist ein reiner Grüner, obwohl ein CDU-Parteibuch hat. Und Wüst liegt eigentlich auch auf der Linie von Günther, ja, und sieht, dass das eigentlich eine konkrete Machtperspektive wäre. Und insofern ist das nicht ganz unrealistisch, dass man sagt, wir starten durch. Es reicht nicht mit den Grünen allein. Es wird also auf eine schwarz-grün-rote Regierung hinauslaufen, aber mit Grün als dem wirklichen Juniorpartner. Und da kann es dann nur einen Bundeskanzler geben, nämlich Wüst. Günther ist zwar, wenn Sie so wollen, der reine Grüne, aber er hat einen zu kleinen Landesverband, den kann man da nicht reinsetzen auf das Kanzleramt. Also insofern ist Wüst schon, hat eine gewisse Logik, dass man das diskutiert oder darüber spekuliert. Und die wütende Reaktion von Merz auf diese Spekulation hat für mich eher sogar ja den Eindruck erweckt, da ist was dran. Also es wird tatsächlich drüber nachgedacht. Wir sind ja leider nicht in den Hinterzimmern und können das bekräftigen. Aber es wurde, denke ich, immer diskutiert innerhalb der CDU, können wir es nicht mit einer Minderheitsregierung probieren? Das wurde ja auch wütend zurückgewiesen von Merz, wahrscheinlich, weil es auch eine sinnvolle Spekulation war. Ja, und jetzt eben diese alternative Kanzlerwechsel. Und da gibt's, glaube ich, nur diesen einen Namen, der wirklich in Frage kommt. Söder ist zu klug, um sich da nochmal zu blamieren. Ja, das ist, glaube ich, der Stand der Dinge.
Es ist wirklich spannend. Man hat das Gefühl, es macht sich aber vor allen Dingen auch irgendwo die Verzweiflung breit. Also jetzt dieses Gerücht, diese offene Unruhe. Man, wie Sie da richtig gesagt haben, man hätte eigentlich gedacht, oh, das stimmt doch, da ist ja nichts dran, ist doch so eine dumme Mediengeschichte, bis Friedrich Merz sie plötzlich also da mit solchen so aufgreift oder zumindest reagiert. Dann haben wir aber jetzt nochmal sozusagen zusätzlich diese witzige Geschichte, die ja News berichtet hatte, dass die CDU jetzt an alle AfD-Abgeordneten also ein Austrittsschreiben geschickt hat nach dem Motto, ihre Partei ist so schlimm, hier könnt ihr jetzt austreten, wo man sich auch so denkt, also was soll man dazu sagen, also, das ist ja atemberaubend eigentlich.
Wunderbarer Ausdruck von Hilflosigkeit, ja, und Verzweiflung, würde ich sagen, sehe ich ganz genauso. Es gibt mittlerweile witzige Kommentare zu diesem Angebot, auch bei X, wo einer dann etwa schreibt, eigentlich könnten die AfDler jetzt auch so einen vorformulierten Brief an alle CDU-Mitglieder schicken, in dem nichts anderes steht als Zitate von Friedrich Merz aus den Monaten, wenn man so will, vor der Bundestagswahl oder überhaupt zum Selbstverständnis der CDU. Man denke etwa an den Unvereinbarkeitsbeschluss gegenüber den Linken, wo jetzt beispielsweise, ich glaube, war es doch wiederum Günther, ein Spitzenmann der CDU gesagt hat, ach, eigentlich sind uns die Linken gar nicht so fern. Auf jeden Fall sind sie uns viel näher als die AfD. Also wo sich das im Grunde schon vorbereitet, wenn man so will, das Volksfrontbündnis von CDU bis Linke und Bündnis Sarah Wagenknecht. Ja, das könnte man in der Tat auch als einen schönen, interessanten Informationsbrief mal an die CDUler schicken. Aber die wissen das natürlich alle schon und es ist eine überflüssige Aktion. Aber das, was man da nochmal versucht hat, zeigt im Grunde die Verzweiflung darüber, dass die eigentliche Intention der CDU, nämlich die Herausforderung durch die AfD zu brechen, krachend gescheitert ist, dass genau das Gegenteil passiert ist.
Ich finde das halt auch irgendwie so krass und ich glaube, daher kommt auch irgendwo diese Verzweiflung. Man hat ja das Gefühl, auch viele CDU-Abgeordnete, ja, so die sind ja fast schon lethargisch. Man möchte sich gar nicht vorstellen, was die da so erwartet, wenn die da mal so in den Wahlkreis zurückkommen und so. Das ist ja eigentlich nur noch deprimierend so, ja. Auch im Osten jetzt gerade irgendwie diesen Wahlkampf, wer möchte den bestreiten aus der CDU? Das ist ja irgendwie schon eine spannende Frage, weil man ja das Gefühl hat, ich meine, wir haben es hier so oft gesagt und da würde ich mich jetzt wirklich festlegen, dass das so nicht aufgeht mit der Brandmauer und mit dieser Regierung, das ist ja wirklich jedem klar. Mhm. Und das kann auch man gar nicht mehr wirklich bezweifeln, weil es hier so evident ist. Mhm. Und dass diese Reformen nicht kommen werden mit der SPD, auch das ist klar. Also das heißt ja, man weiß, die Situation ist festgefahren. Mhm. Es geht so nicht weiter. Und jetzt ist ja eigentlich alles, was jetzt verhindert, dass irgendwas passiert, nur, wir hatten das hier mal gesagt, unter diesem Wort Trägheit, ja, aber so eine Blockade, auch die irgendwie strukturelle Unfähigkeit sozusagen der CDU als Machtmaschine, jetzt irgendetwas zu tun. Also es ist ja nur Paralyse, wenn man so will, irgendwie, die da das Ganze beherrscht. Und niemand kann ja jetzt sich wirklich noch so ganz im Ernst hinstellen. Also ich glaube, hinter verschlossenen Türen, alles, was man da so hört, da gibt es ja auch niemanden, der so wirklich noch sagt, ja, jetzt kommt und so weiter. Also es ist ja nur,
Ja. Eine Ankündigungspolitik. Ja. Nicht? Auf den Frühjahr der Reformen kommt der Herbst der Reformen und jetzt der neue Aufbruch, habe ich gelesen. Nackte Verzweiflung, das stimmt. Ich denke, die Regierung insgesamt hofft auf ein Wunder. Auf ein Wunder im weltpolitischen Sinne. Das kann eigentlich nur eine Katastrophe sein. Mhm. Und auf den Effekt, den Katastrophen oder Ausnahmezustände haben, nämlich, dass sich dann wieder in solchen Ausnahmezuständen und katastrophischen Situationen die Bevölkerung mit der Regierung solidarisiert. Also das hat man oft bemerkt, das passiert immer wieder, wenn etwas Schlimmes passiert, laufen viele Menschen, die auch bisher kritisch waren gegenüber der Regierung, wieder ins Regierungslager über. Und das ist im Grunde die einzige Hoffnung, die diese Regierung wirklich haben kann, dass irgendetwas passiert, irgendwas Schlimmes passiert, was die Leute derart ängstigt, dass sie sich an die Rockzipfel der Regierung hängen.
Ja, das ist durchaus, insofern auch interessant, weil das ja auch Friedrich Merz ihm ja viel nachgesagte Fixierung auf die Außenpolitik auch, glaube ich, da ein zentrales Argument ist, weil man ja immer sagen muss, die Fixierung von Friedrich Merz auf die Außenpolitik ist ja deswegen interessant. Nicht unbedingt, weil er so viel Falsches sagt, das bin ich zumindest gar nicht der Meinung. Also ich finde vieles, was er außenpolitisch sagt, durchaus richtig, nur es ist ja völlig egal. Also er könnte auch zu Hause bleiben, also es ist ja völlig egal, was er da macht und tut und sagt, es ist belanglos. Also das muss man sich schon mal vergegenwärtigen. Also nichts von Friedrich Merz schönen Reden hat doch in irgendeiner Situation dafür geführt, dass die Ukraine auch nur eine Waffe aus Amerika mehr bekommt. Ja. Also es ist ja völlig egal, aber er bleibt dort, weil er natürlich die Hoffnung hat oder nur die Hoffnung nur haben kann, dass je größer, je wichtiger, je dominanter diese Frage der Außenpolitik in der Öffentlichkeit wird, das ist natürlich seine einzige Chance als Kanzler.
Absolut. Nee,
also so dominanter jetzt sozusagen. Also ich sag mal, Friedrich Merz konnte nichts, wirklich nichts Besseres passieren als Donald Trump und sein, ja, im Endeffekt auch dämliches Gelaber mit Grönland. Weil es natürlich keine Konsequenzen hat. Es ist völlig egal, was die Bundesregierung macht. Ja. Die deutsche Öffentlichkeit aber für 2 Wochen gebannt ist von den Ereignissen und, wie Sie ja richtig sagen, sich in solchen Situationen durchaus eher natürlich so ja, was ja auch im Endeffekt auch kein unbedingt schlechter Impuls ist, dass man natürlich in Krisensituationen sich doch zum Land auch bekennt und damit nun mal auch zur gewählten Regierung. Also da ist insofern würde ich sagen, durchaus was dran. Man kann durchaus ja sagen, ja, die Außenpolitik ist das Letzte, was Friedrich Merz irgendwo retten kann. Also je relevanter die Außenpolitik in der öffentlichen Wahrnehmung ist, desto besser auch für Friedrich Merz. Das hat man sogar in den Umfrageergebnissen gesehen.
Absolut. Er weiß das auch und er ist ja von Anfang an, zu Beginn seiner Regierungszeit, ins Ausland geflüchtet, um genau diese Schaufensterreden zu halten. Er war im Grunde der etwas höherstufige Wadefuhl, der ja auch ständig humanitaristisch-ethische Reden hält, in dem doch wohl vollen Bewusstsein, dass es vollkommen belanglos ist, was ein Deutscher weltpolitisch sagt. Ja. Und das ist in der Tat die einzige Chance, die Merz hat, dass er, was ihm mal sekundenlang gelungen ist, als er die Aufmerksamkeit von Trump hatte, dass er irgendwie wenigstens in der Inszenierung der Medien ernst genommen wird, international.
Ja.
Also sein Traum ist ja, der Führer Europas zu sein, was ihm allerdings kein anderer europäischer Regierungschef irgendwie abnimmt und schon gar nicht gewährt. Aber das wäre sein Ideal, dass er die Adresse ist von Europa, wenn Amerika, China oder Russland sprechen wollen mit Europa. Das dann sagt, wendet euch erstmal an Friedrich Merz.
Ja, das ist auch etwas, was man immer mal wieder so aus dem politischen Berlin, wenn man da mit Leuten spricht, hört, ist auch diese Idee, dass es durchaus ja spannend wird. Wir haben ja zum Beispiel auch Wahlen in Frankreich vor der Tür, wo es jetzt doch sehr danach aussieht, dass es auch ein Rassemblement National Kandidat werden könnte. Und dass das so in gewisser Hinsicht ja diese Rolle von Friedrich Merz nochmal nach oben pushen würde. Also sozusagen die letzte Rettung, der letzte Führer der freien Welt. Also weil alle anderen sind ja aus der freien Welt ausgetreten. So ist ja immer die Logik. Und Starmer ist ja auch schon sozusagen noch mehr weg als Merz.
Ja.
Also dass solche Dynamiken natürlich nochmal interessant sind. Aber ich muss sagen, mir fehlt doch ehrlicherweise der Glaube, weil ich glaube, dass im gleichen Maße, wie sich möglicherweise so außenpolitische Sachen zuspitzen, die innenpolitischen Zustände ja nicht besser werden. Mhm. Und die spitzen sich ja auch zu.
Und kein Mensch in Europa wird so verrückt sein, jemanden zum europäischen Führer zu erklären, der eine vollkommen niedergehende Wirtschaft zu verantworten hat. Und Deutschland ist gerade dabei, ganz Westeuropa wirtschaftspolitisch in den Abgrund zu reißen. Und das wird man als allerletztes vergessen. Daran, das kann jeder spüren, jeder Europäer spürt das Tag für Tag. Und das wird niemals gelingen, dass, wenn Sie so wollen, Westeuropa in Merz einen Hoffnungsträger für Europa sieht. Das ist vollkommen undenkbar.
Ja, man muss sich das auch mal vorstellen. Ich meine, das sind ja so Nachrichten, die ja so schon so verhallen. Wir haben ja in dieser Woche wieder die Meldung gehabt, ja, Konjunkturprognose mal wieder nach unten, wo man ja erstmal schon mal Entschuldigung sagen muss. Also ab jetzt hat es doch so langsam schon so einen Hang von, sind wir hier in China oder in der DDR, ja. Also jede Konjunkturprognose wird erstmal 0,5% zu hoch angesetzt und dann, oh Wunder, nach unten korrigiert. Ich weiß nicht, wann die letzte Konjunkturprognose in Deutschland mal nach oben korrigiert wurde, ja. Also jede Konjunkturprognose, und deswegen, wir wissen, da lege ich mich jetzt absolut fest, nehme ich jetzt hier jede Wette an, die Konjunkturprognose, die wir jetzt haben für dieses Jahr, die wird noch viel tiefer ausfallen, als wir es jetzt glauben. So, also das ist ja schon fast, wie blöd hält man die Bevölkerung, denkt man sich ja ab irgendeinem Punkt auch. Aber diese Konjunkturprognose wurde nach unten korrigiert. Jetzt wissen wir ja, dass sowieso in dieser Konjunkturprognose sowieso nur sozusagen so nominales Wachstum durch das Sondervermögen drin war und diese berühmten Feiertage, die wir ja jetzt weniger haben. Das heißt, effektiv sind wir ja schon in der Schrumpfung. Und das muss man sich mal vorstellen. Also wir haben ja Friedenszeiten in Deutschland und auch kein Corona mehr. Und jetzt müsste ja eigentlich der Aufbruch, und den hat ja Friedrich Merz schon angekündigt, dass der schon im Gange sei mit der Stimmung und so. Ja. Und wir schrumpfen. Also das ist ja etwas, was eigentlich gar nicht vorgesehen ist volkswirtschaftlich, dass sowas passiert. Ja gut, aber das ist auch schon alltäglich fast solche Nachrichten, ja.
Und insofern passt doch dann der Satz über den neuen Aufbruch und dass wir schon mittendrin sind im Aufbruch perfekt zu dem Satz von Frau Baas, über den wir vorhin gesprochen haben. Er ist vollkommen kontraintuitiv, er ist völlig weltfremd, hat mit der Realität nichts zu tun. Und man hofft, durch das Aussprechen irgendwelche Effekte zu erzielen, also irgendwelche optimistisch stimmenden Effekte. Aber das ist natürlich lächerlich, denn den Leuten genügt ein Blick in den Geldbeutel.
Ja, und dann immer natürlich gut, die letzte Patrone, die sie jetzt haben, ist dieses Argument, das ist ja alles der Iran-Krieg, obwohl eigentlich auch alle Ökonomen sagen, dass tatsächlich die das natürlich nochmal verschlimmern, aber diese Auswirkungen weitaus weniger gravierend sind, als diese Zahlen hergeben würden. Ne? Und das aber das ist natürlich jetzt der große Versuch zu sagen, das wäre ja jetzt schon die Wende gewesen, wenn nicht und so weiter.
Trump und Putin sind schuld.
Ja. Das war Bolz und Mannhardt für diese Woche. Uns gibt es bei Spotify, bei Apple Podcasts, überall, wo Sie uns hören. Empfehlen Sie uns weiter, hören Sie uns jede Woche, schreiben Sie uns Ihre Meinung. Vielen herzlichen Dank und vergessen Sie nicht, unabhängigen Journalismus gibt es nur mit Ihrer Hilfe, mit Ihrer finanziellen Unterstützung. Also wenn Sie uns gerne und regelmäßig gucken, dann überlegen Sie doch, ob jetzt nicht der Moment wäre, auch ein Abo bei uns abzuschließen. Vielen herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal.